Wir haben bereits gesehen, dass ursprünglich in der hebräischen Bibel die beiden Bücher ein Buch bildeten. Unter dem Abschnitt Autor verweise ich hier darauf, dass man in Qumran Königsbücher gefunden hat, in der Höhle 4 und in der Höhle 6, und die machen eindeutig klar, dass in vorchristlicher Zeit sowohl erste und zweite Könige eine Einheit bildeten, eine Rolle waren. Schon letztes Mal habe ich erklärt, was die Autorschaft anbetrifft. So erfahren wir aus dem babylonischen Talmud, jetzt wissen wir von heute Morgen, wo der verfasst worden ist, in Baba Batra 15a, dass Jeremia, der Prophet Jeremia, die Königsbücher geschrieben habe. Und tatsächlich 2. Könige 24,18 bis 25,30 ist weitgehend identisch im Wortlaut mit Jeremia 52. Wir haben heute Morgen Jeremia 50,51 angeschaut und dann kommt noch ein Kapitel, das Schlusskapitel, Jeremia 52, und das hängt ganz direkt zusammen mit dem Schluss des 2. Königebuch. Aber ich habe schon letztes Mal erklärt, das ist nochmal eine Wiederholung auf dem Blatt, ich gehe darum nicht mehr durch alles durch, dass die Königsbücher selber verschiedene historische Quellen nennen, aus denen bei der Abfassung und der Inspiration des Heiligen Geistes eben Nutzen gezogen wurde. Das Buch der Geschichte Salomos, das Buch der Geschichte der König von Israel und so weiter und so fort. Nochmals zum zeitlichen Rahmen und der Zeitgeschichte hier auf dem Blatt. Die Königsbücher, oder wir könnten auch sagen, das Königebuch, umfasst die Zeit von 970 bis 560 vor Christus. Das heißt, es beginnt mit den letzten Tagen Davids und endet mit der Freisetzung des Königs Joachim in Babylon. Also das 37. Jahr der babylonischen Gefangenschaft wird da noch aufgeführt. Das ist der zeitliche Rahmen. Was ist der Sinn dieses Buches? Es sollte eine Illustration sein der Wahrheit des Gotteswortes an David in 2. Samuel 7. Nicht wahr? Wir haben die Samuel-Bücher vorher behandelt, die ja auch ursprünglich ein Buch waren. Das Samuel-Buch zeigt den Aufbau des Königshauses von David. Und eben das Königebuch den Untergang, den Niedergang davon. Und in 2. Samuel 7 haben wir diese Verheißung an David. Vers 11 bis 16. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deine Nachkommenschaft nach dir erwecken, die aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm zum Vater sein, und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde, mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Also die Nachkommen Davids, die sollen, die Nachkommenschaft Davids, der Same Davids, er soll durch andere Menschen bestraft werden, wenn da Untreue aufkommt. Das sind diese Menschenruten, diese Menschenschläge. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Nun, das zweite Königebuch führt die Linie weiter aus dem ersten und zeigt, wie die Nachkommen Davids untreu geworden sind. Und das musste schließlich enden in der babylonischen Gefangenschaft. Sie mussten gestraft, geschlagen werden mit Menschenruten. Nochmals, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, zur politischen Geschichte. Wir finden hier im Buch der Könige die Geschichte des Königtums von Juda und Israel. Und zwar ausgehend vom Höhepunkt unter David und Salomo bis zum Untergang des Königtums. Nach Salomo regierten im Nordreich 20 Könige mit 10 Dynastien und im Südreich 20 Könige inklusive eine unrechtmäßige Königin. Also nach dem Tod von Salomo hat sich ja die Nation Israel gespalten in zwei Reiche, eben das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Nur 8 Könige im Südreich taten, jetzt Zitat, was recht war in den Augen des Herrn. Alle übrigen waren untreu. Und im Nordreich waren alle untreu. Da gibt es keinen einzigen, von dem es heißt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das Südreich erlebte also verschiedene Erweckungen unter Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und Josia. Im Vakuum der Weltmächte im Nahen Osten entstand das Großreich unter David und Salomo. Das war also Israel von heute mit allen umstrittenen Gebieten und Gebiete weit darüber hinaus in Libanon, Syrien, Jordanien, was alles da zugehörte. Das Großreich unter David und Salomo. Aber in der Zeit danach stieg Assyrien, der Nordirak, auf zur Weltmacht. Und das führte 722 vor Christus zum Untergang des Nordreiches Israel. Das Nordreich wurde deportiert, die Israeliten wurden deportiert nach Assyrien. Danach stieg eine andere Weltmacht auf, das Babylonische Reich. Denen gelang es schließlich, die assyrische Weltmacht zu bodigen. Ganz entscheidend war der Fall von Ninive 612, vorausgesagt im Detail im Buch Nahum. Das ganze Buch Nahum beschäftigt sich damit. Und dann ging es noch kurze Zeit, 608 war das assyrische Weltreich endgültig am Boden beendet. Und das babylonische Weltreich nahm seinen Anfang. 608 vor Christus und führte dazu, dass dann das Südreich Juda angegriffen wurde. Das ging unter 586 vor Christus, Zerstörung Jerusalems. Dann wurden die Juden deportiert nach Babylonien. Und das ging dann eben bis ins Jahr 538, das habe ich heute Morgen erklärt. Babel hat genau 70 Jahre Weltherrschaft erlebt, wie das in Jeremia 25 vorausgesagt war. Aufs Jahr, genau. Zur religiösen Geschichte, auch das ist nochmals Wiederholung vom letzten Mal. Die Königsbücher beschreiben die Geschichte des ersten Tempels, des Salomonischen Tempels. Vom Bau bis zum Untergang. 960 vollendet, 586 vor Christus zerstört. Die israelitische Religionsgeschichte erreichte ihren Höhepunkt beim Bau des ersten Tempels in Jerusalem, aber Salomo fiel später ab von Gott und auch das Volk. Sie begannen Höhenkulte auf allen möglichen Hügeln zu betreiben. König Jerobeam führt einen Kälberkult ein in Dan und in Bethel. Unter Ahab und Isabel wurde dieser abscheuliche kananitische Baals- und Aschera-Kult mit allen sexuellen Perversionen in Israel eingeführt. Und durch eine Ahabs Tochter kam das auch ins Südreich hinein. Konsequenz, Untergang der beiden Reiche. Das Nordreich durch Assyrien, das Südreich durch Babylon. Aber in all diesem Tragischen sehen wir doch, wie es Reformationen und Erweckungen gegeben hat unter 8 Königen. Und da können wir vieles lernen, was eigentlich biblische Voraussetzungen sind für eine Erneuerung unter dem Volk Gottes. Ja, jetzt gehen wir mal zum Aufbau des Buches 2. Könige. Wir können es grob in 2 Teile gliedern. Römisch 1, Warnung an Israel bis zum Untergang Samarias. Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. Das sind die Kapitel 1 bis 17. Und der zweite Teil, Römisch 2, Warnung an Juda bis zum Untergang Jerusalems. Das sind die Kapitel 18 bis 25. Ja, wir wollen eine detailliertere Gliederung anschauen, indem wir auch Kapitel für Kapitel durch das zweite Buch der Könige hindurchgehen. Wir beginnen also mal mit 2. Könige 1. Hier finden wir die letzte Geschichte, den Abschluss der Geschichte des großen Propheten Elia. Wir haben Elia ausführlicher kennengelernt im ersten Buch der Könige. Nun kommt der Abschluss hier und dann beginnt der große Dienst des Propheten Elisa. Der wird ganz ausführlich im zweiten Buch der Könige beschrieben. 2. Könige 1,1. Und nach dem Tod Ahabs fielen die Moabiter von Israel ab. Und Ahasja fiel durch das Gitter an seinem Obergemach zu Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin, befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Und der Engel des Herrn redete zu Elia, dem Tisbiter, mach dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, ist es, weil kein Gott in Israel ist, dass ihr hingeht, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr also, von dem Bett, das du bestiegen hast, sollst du nicht herabkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging hin. Der Ahabs Sohn, Ahasja, also ein Sohn oder ein Nachkomme von diesem schrecklichen götzendienerischen König und dieser Hexe, Isabel, wurde verletzt und wollte wissen, wie es weitergeht, Zukunft wissen. Und das Nordreich hat den Weg der Esoterik gewählt. Und darum befragt, will er den Gott Baal-Sebub befragen, ein Lokalgott in Philistäa, also Nähe vom Gazastreifen, in Ekron. Der Prophet Elia, als Prophet des wahren Gottes, tritt dem entgegen und sagt, wie geht das? Warum gehst du diesen esoterischen Weg? Gibt es keinen wahren Gott, den man befragen könnte? Und Gottes Prophetie über Ahasja, du wirst sterben an den Folgen dieses Unfalls. Das macht Ahasja wütend. Er schickt ein Kontingent von 50 Soldaten, die sollen auf Elia losgehen, da kommt Feuer vom Himmel und verzehrt sie. Ein zweites Kontingent mit einer 50er Truppe wird auch von Feuer vom Himmel verzehrt. Und dann kommt ein drittes Kontingent, aber dieser Oberste, dieser Offizier, beugt sich nieder und sagt, Elia soll ihn doch bitte verschonen. Also er kommt nicht mehr im Hochmut und im Stolz. Und dann geht Elia mit ihm zum König und sagt ihm nochmals, du wirst sterben. Das erfüllt sich dann auch in Vers 17. Und er starb nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Also Konfrontation zwischen dem wahren Gott und dem Götzendienst. Besonders interessant ist dieser Baal-Zebub. Das hat später das Wort Beelzebub gegeben. In Matthäus 12 wird Satan so genannt. Matthäus 12, Vers 24, da sagen doch die Pharisäer, dieser treibt die Dämonen nicht aus, es sei denn durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Also, Baal-Zebub in Ekron war natürlich ein Götzenbild, ein totes Götzenbild, aber hinter diesem Götzenbild befand sich Satan. Das ist auch die Lehre im Neuen Testament, klar ausgeführt in 1. Korinther 10. Ich kann die Verszahl in meiner Bibel nicht mehr lesen. 1. Korinther 10, Vers 19. Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also, es sind zwei Aspekte zu beachten beim Götzendienst. Die Götzenbilder selber, das ist reine Materie. Das sind normale Atome. Aber hinter diesen Bildern verstecken sich dämonische Mächte, versteckt sich Satan. Und das wird hier ganz deutlich entlarvt. Wer also mit solchen Dingen zu tun hat, der öffnet sich dadurch eben direkt Satan und seinen mit ihm gefallenen Engeln, den Dämonen. Und darum ist es doch interessant, dieses Götzenbild Baal-Zebub wird dann im Neuen Testament der Name für Satan selbst. Also Ahasia hätte sich natürlich verwehrt, wenn man gesagt hat, du bist ein Satanist. Der hat doch mit Satan nichts zu tun. Aber das zeigt uns, dass letztlich alle Religionen, auch wenn sie nicht von Satan sprechen, alle Religionen außer die Anbetung des Gottes der Bibel, letztlich eine Verehrung ist von Satan und seinen Engeln. Aber unter einer Maske. Also dieser Baal-Zebub war die Maske von Satan. So deutlich ist das. Schockiert natürlich völlig. Aber das ist die Lehre der Bibel. Und im Zeitalter der Toleranz ist das natürlich etwas Unglaubliches, so etwas zu sagen. Aber schauen wir mal, wie beginnen die 10 Gebote? Das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist nichts von Toleranz. Keine anderen Götter. Und das zweite Gebot ist das Verbot von Bildern, von Götzenbildern. Also das verurteilt alles, was irgendwie mit Gegenstandsverehrung zu tun hat. Oder die Verehrung der Materie, der Schöpfung. Letztlich verbirgt sich dahinter Beelzebub, der Oberste der Dämonen. Nun, im Kapitel 2 wird das Ende des Dienstes von Elia beschrieben. Er macht mit Elisa zusammen eine Wanderung über verschiedene Stationen. Er geht durch Gilgal, Bethel, Jericho. Das sind alles Stationen, die in der Geschichte Israels eine besondere Bedeutung hatten. Gilgal war die erste Station der Israeliten nach dem Durchzug durch den Jordan. Das war die Erfüllung der Verheißungen Gottes, dieses Volk aus Ägypten ins verheißene Land zu bringen. Bethel war der besondere Ort, wo Gott, Vater Jakob, erschienen war. Und ihm verheißen hat, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Befindet sich übrigens im heutigen Westjordanland. Dann haben wir Jericho. Das war die erste Stadt, wo Gott Israel im verheißenen Land Sieg gegeben hat. Aber gerade diese Zentren, die einerseits von der Treue Gottes gegen Israel sprechen, wurden Zentren der Gottlosigkeit und der Treulosigkeit Gott gegenüber. Gilgal wurde ein Ort des Götzendienstes, das wird erwähnt in Hosea 4,4. Können wir das kurz aufschlagen? Es ist Hosea 4, Vers 15. Wenn du hurst, Israel, so verschulde sich nicht Juda und kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet Aven und schwört nicht und so weiter. Und dann Vers 17, Ephraim ist mit Götzen verbündet. Da wird also Gilgal speziell erwähnt und Bet Aven, das ist eine Umänderung des Propheten. Bet-El heißt Haus Gottes. Und er hat Bethel, wo Jerobeam dieses Götzenbild aufgestellt hat, ein goldenes Kalb, hat er genannt Bet-Aven, das heißt Haus der Verschuldung. Das ist ein poetischer Name für Bethel. Gilgal und Bethel werden hier erwähnt als Stätten der Hurerei und des Götzendienstes. Und weiter, die Stadt Jericho, die sollte ja nicht mehr aufgebaut werden in Ewigkeit. Die wurde ja durch Josua in Josua 6 verflucht. Aber in 1. Könige 16, 34 haben wir gelesen, letztes Mal, dass später jemand frech diese Stadt wieder aufgebaut hat. Im Widerspruch zu Gottes Plan. Also auch das spricht von Rebellion. Und so geht Elia und Elisa durch diese Orte hindurch, die sprechen davon, wie Israel alles, was Gott gegeben hat, ins Gegenteil verdreht haben. Dann gehen sie miteinander über den Jordan, Kapitel 2, Vers 8. Da finden wir das siebte Wunder von Elia. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es zerteilte sich dahin und dorthin und sie beide gingen hinüber auf dem Trockenen. Ist genau das Gegenteil vom Einzug Israels nach dem verheißenen Land im Buch Josua. Sie gehen aus dem Land hinaus. Und das zeigt eigentlich symbolisch an, dadurch, dass Israel all die Treue Gottes in Untreue verwandelt hat, verdient es die Rückkehr ins Ausland. Nach Osten hinaus, ja? Und das zweite Buch der Könige endet ja mit der Deportation der Juden nach Babylon. Also wer an der Treue Gottes nicht festhält, der muss wieder raus. Und danach kommt die Entrückung Elias. In folgendem Wagen, mit folgenden Rossen wird er in den Himmel geführt. Was auch noch interessant ist, das ist ja genau der Ort, wo Mose die letzten Abschiedsreden gehalten hatte. Bevor Israel ins Land ging. Die sind alle 8 Reden aufgeschrieben im 5. Buch Mose. Und Mose warnt in Kapitel 28, wenn ihr Gott untreu werdet, dann wird er euch wegführen zu einer anderen Nation. Haben wir heute Morgen gelesen. Und Mose hat dort in dieser Gegend hat er gesagt, und wenn ihr dem Herrn untreu seid, wird er euch zerstreuen unter alle Völker. 5. Mose 28, 64. Dort wird Elia entrückt, da wo dann Mose starb. Und interessant ist doch Folgendes, wenn dann später der Messias kommt, auf dem Berg der Verklärung erscheinen Mose und Elia. Mose ist dann dort der Vertreter der Tora, das Gesetz Mose, und Elia ist der Vertreter der Propheten. Der weitere Teil des Alten Testaments. Aber beide sind an diesem Ort jenseits des Jordans aus der Welt geschieden. Der eine entrückt, der andere gestorben. Aber darauf kehrt dann Elisa zurück und er vollbringt sein erstes Wunder. Vers 14. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin und Elisa ging hinüber. Elisa geht zurück ins verheißene Land. Übrigens, was denn, der Mantel spielt ja so eine große Rolle. Die Propheten waren ja an ihren Kleidern zu erkennen. Sie trugen normalerweise entweder Schafsfelle oder Ziegenhaarmäntel. Nicht wahr? Elia war sofort zu erkennen, 2. Könige 1,8. Und sie sprachen zu ihm, es war ein Mann in härenem Gewand und an seinen Lenden gegürtet mit einem ledernen Gürtel. Und er sprach, es ist Elia der Tisbiter. Das ist ein Prophetenmantel. Ja? Und jetzt versteht man auch besser, warum der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7 sagt er, hütet euch vor den Wölfen in Schafspelzen. Das sind also Verführer, die treten auf, als wären sie Propheten Gottes und in Wirklichkeit zerstören und zerstreuen sie, spalten sie das Volk Gottes. Das ist der Punkt. Also falsche Propheten zerstreuen, spalten die Gläubigen. Ich gebe die Stelle an. Matthäus 7, Vers 15. Aber an ihren Früchten kann man sie erkennen. 7, Vers 15 bis 20. Noch eine Stelle, die vielleicht nützlich ist in Verbindung mit diesen Prophetenkleidern. In Hebräer 11 wird zusammengefasst von den Glaubenshelden gesagt, 37, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Das sind die Propheten in ihren typischen Kleidern. Übrigens, die Schafe heute sind nicht genau, von der Zucht her, nicht genau die gleichen Typen, die man hatte zur Zeit der Bibel. Wenn man heute in eine Schafherde plötzlich hineinspringt, die gehen zusammen. Aber ich habe einmal eine Sorte Schafe gesehen in Deutschland, die ist noch näher verwandt mit den biblischen Schafen. Und da ist das Typische, wenn man sie angreift, dann gehen sie auseinander. Ja? Also die biblischen Schafe, die gehen auseinander, wenn der Wolf kommt. Ja, also das zu dem Prophetenmantel. Elisa wird der Nachfolger von Elia und geht wieder zurück durch den Jordan ins verheißene Land. Nun ist es ganz wichtig, Elia und Elisa, wenn man die vergleicht, die meisten Taten, die Elia getan hat, waren Taten, die vom Gericht Gottes sprechen. Und die meisten Taten und Wunder, die Elisa getan hat, waren Wunder der Gnade Gottes. Also der eine betont mehr das Gericht und die Gerechtigkeit, der andere mehr die Liebe und die Gnade Gottes. Der Prophet der Gnade geht wieder zurück ins verheißene Land. Also die Gnadenbotschaft der Propheten war die Gerichtsbotschaft, Israel wird das Land verlieren. Die Gnadenbotschaft war immer die, aber Gott wird sie schließlich wieder zurückführen ins verheißene Land. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott es Abraham versprochen hatte. Aus reiner Gnade. Unter diesem Aspekt muss man die Rückführung der Juden in unserer Zeit verstehen. Es hat nichts mit Verdienst zu tun, sondern es ist Gottes Gnade, die das Volk wieder ins verheißene Land bringt. Davon spricht also besonders Elisa. Sein Name bedeutet, mein Gott ist Rettung. Elisa vollbringt übrigens in der Bibel etwa die doppelte Zahl von Wundern verglichen mit Elia. Und das können wir in Verbindung sehen mit 2. Könige 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zwiefaches Teil von deinem Geist werden. Und er vollbringt effektiv circa 14 Wunder, während wir bei Elia etwa 7 Wunder finden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Wunder zählt. Aber Größenordnung ist das Doppelte. Das zweite Wunder, Kapitel 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Da sprach ihr, holt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Und sie holten sie ihm und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mir daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Eigenartig, oder? Was da geschieht. Aber bei all den Wundertaten dürfen wir nicht vergessen, dass der Ausdruck Zeichen und Wunder im Hebräischen Mofet, Ot und Mofet bedeutet auch Warnung und Vorbild. Das heißt, jede Wundertat weist auf etwas hin, hat also typologische, vorbildliche Bedeutung. Das sehen wir auch bei den Wundern des Herrn Jesus. Wenn er Brot vermehrt hat, dann bedeutete das, ich bin das Brot des Lebens. Wenn er einen Blindgeborenen geheilt hat, dann bedeutete das, ich bin das Licht der Welt. Wenn er Lazarus auferweckt hat, dann bedeutet das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber das Wunder war immer nur etwas Begrenztes und wies hin auf etwas, was Gott in späterer Zeit vollständig tun sollte. Es ist nicht so, dass seit der Brotvermehrung es keine Hungersnot mehr gäbe. Gerade in der Endzeit soll der Hunger ein besonderes Problem werden, Matthäus 24. Aber es zeigt, dass der Herr Jesus kann den geistlichen Hunger stillen und im tausendjährigen Reich wird er auch das Problem des Welthungers lösen. Oder der Blindgeborene, das bedeutet nicht, dass seither nun niemand mehr blind zu sein braucht. Aber es bedeutet, der Herr Jesus bringt in die geistliche Finsternis, bringt er sein Licht hinein. Und zweitens, im tausendjährigen Reich wird es effektiv keine Blinden mehr geben. Alle Blinden werden sehen. So steht es in Jesaja. Oder die Auferstehung, das bedeutet nicht, seit Lazarus sollte ein Christ nicht mehr sterben, weil die Folgen der Sünden aufgehoben wären. Aber es bedeutet, die Auferstehung kommt. Alle Erlösten werden auferstehen. Und so hat jedes Wunder ebenso eine symbolische Bedeutung. Hier geht es also um todbringendes Wasser, das Wasser des Lebens wird. Und dazu braucht es eine neue Schale und Salz. In der Bibel wird an verschiedenen Stellen wird der menschliche Körper mit einem Gefäß oder eben auch mit einer Schale verglichen. Aber es ist eine neue Schale. Und Salz ist in der Bibel immer wieder das Bild vom Tod. Salz tötet ja auch die Bakterien. Und das tote Meer ist tot, weil es so viel Salz drin hat. Also eine neue Schale und Salz, das Symbol des Todes. Und so spricht diese neue Schale von dem Menschen Jesus Christus und das Salz von seinem Tod. Und das löst das Problem des toten Wassers, das gesund wird. Menschen können so viel Literatur lesen und es bringt alles nur Verderben. Aber wenn man in Verbindung kommt mit Jesus Christus und seinem Tod, dann lernt man das Wasser des Lebens kennen. Gut, wir gehen weiter. Am Ende von Kapitel 2 wird Elisa verspottet von kleinen Jungen und dann kommen Bären und töten sie. Das ist jetzt eines der wenigen Ereignisse im Leben von Elisa, das von Gericht spricht. Aber es zeigt etwas Wichtiges, dass auch Kinder eine Verantwortung haben, wenn sie lästern. Ja, es gibt, die haben ja gelästert über den Propheten Elisa. Und zwar haben sie ihm gesagt, Vers 23, und er ging von dannen hinauf nach Bethel. Und als er auf dem Weg hinaufging, da kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Das komm herauf kann man übrigens auch übersetzen, steige hinauf. Und ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Entrückung von Elia. Machen sich also lustig über den, also mach mal dasselbe vor, eine solche Entrückung im Spott. Und das zeigt, dass Gott auch Kinder ernst nimmt, wenn sie über göttliche Dinge lästern. Das kann Kindern, diese Geschichte kann Kindern wirklich zeigen, wie ernst in den Augen Gottes das Lästern über göttliche Dinge ist. Wir gehen weiter zu Kapitel 3. Es geht nun um Joram, der König wurde in Israel zu Samaria. Auch er tut, was böse ist in den Augen des Herrn. Er verbündet sich mit dem gläubigen König Josaphat im Süden und macht sich auf gegen Moab, das ist also Mitteljordanien. Moab hat sich ja abgewendet in dieser Zeit von Israel, wollte nicht mehr die Steuern bezahlen. Das haben wir schon im ersten Vers des Buches gelesen. Nun, Joram wollte Moab wieder zurückholen, nahm die Verstärkung von Josaphat und Gott hat dann dieser Koalition gegen die Moabiter geholfen, aber nur wegen dem gläubigen Josaphat. Ich lese Vers 13. Und Elisa sprach zu dem König von Israel, was haben wir miteinander zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Und der König von Israel sprach zu ihm, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sprach Elisa, so wahr der Herr, der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf die Person Josaphats des Königs von Juda Rücksicht nehme, so würde ich dich nicht anblicken, noch dich ansehen. Und Gott hat dann Israel zusammen mit Juda Sieg gegeben über die Moabiter. Aber wir sehen, auch da gibt Gott Israel Gnade in Verbindung mit dem Propheten Elisa, aber nur, weil bei Josaphat eben noch etwas Gutes zu finden war. Dann kommen wir zu Kapitel 4, oder vielleicht noch zu Kapitel 3, möchte ich noch archäologisch ergänzen. Es ging ja da um den König Mesa, Vers 4, von Moab. Und Mesa, der König von Moab, war ein Herdenbesitzer und so weiter. Von ihm hat man eine riesige Inschrift gefunden, aus der Zeit da, des 8. Jahrhunderts, wo er Ahab erwähnt, Israel erwähnt. Und so haben wir ein außerbiblisches Zeugnis aus dieser Zeit, dass gerade diese Situation, diesen Konflikt zwischen Israel und Moab aus heidnischer Sicht beleuchtet. Dieser schwarze Mesa-Stein, wie er genannt wird, ist zu sehen in Frankreich, im Louvre in Paris. Den Originalen kann man dort sehen und fotografieren. Also der steht ganz besonders in Verbindung mit 2. Könige 3. So zwischendurch gebe ich archäologische Streiflichter, um einfach zu zeigen, das sind nicht Geschichtchen, sondern wenn wir was ausgraben, dann sehen wir plötzlich, aha, als Stichprobenkontrolle, sind alles historisch wirklich geschehene Dinge. Kapitel 4. Und eine Frau von den Frauen der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Sie hatte große finanzielle Probleme. Und Elisa hat dann das berühmte Ölwunder gewirkt, dass sie also in einem Krug Öl nehmen konnte, so viel sie brauchte, um alle ihre Schulden dann bezahlen zu können. Das ist Vers 1 bis 7. Jetzt können wir uns auch wieder fragen, was bedeutet das? Dann Verse 8 und folgende, da geht es um die reiche Frau in Sunem, die Sunamitin. Sie bekommt ein Kind, obwohl sie vorher kein Kind bekommen konnte. Ein Wunder Gottes. Sie bekommt ein Kind. Sie wird schwanger, freut sich darüber, wie Gott Großes gewirkt hat. Und dann stirbt das Kind. Und Elisa weckt das Kind wieder auf. Also da haben wir alttestamentlich eine Totenauferstehung. Es sind nur drei Totenauferstehungen im Alten Testament. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ich gehe noch nicht ein auf die Bedeutung. Ein weiteres Wunder kommt dann ab Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück und es war Hungersnot im Land. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm und er sprach zu seinem Knaben: Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu lesen. Und er fand eine wilde Rebe und las davon wilde Koloquinten, sein Kleid voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, denn sie kannten sie nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie und sprachen: Der Tod im Topf, Mann Gottes! Und sie konnten es nicht essen. Da sprach er: So holt Mehl her. Und er warf es in den Topf und sprach: Schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schlimmes mehr im Topf. Und dann das letzte Wunder ist eine Brotvermehrung in den Versen 42 bis 44. Es ist erstaunlich, wie viele der Wunder Anklänge sind an Wunder, die später der Messias tun sollte. Also das Wunder der Totenauferweckung, das finden wir mehrmals im Leben des Herrn Jesus. Er hat die 12-jährige Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auferweckt. Er hat den Jüngling von Nain auferweckt und Lazarus. Und dann haben wir auch die Brotvermehrung. Das erinnert auch an den Herrn Jesus, der zweimal dieses Wunder gemacht hat, für die 4.000 und für die 5.000. Und das Wunder mit dem Öl, auch da sehen wir einen Bezug. Das Öl ist in der Bibel immer wieder ein Bild des Heiligen Geistes. Und durch das Kommen des Herrn Jesus war es ja möglich, dass Gott den Heiligen Geist an Pfingsten ausgegossen hat. Und zwar hat Gott den Heiligen Geist so ausgegossen, dass wir nicht später wieder um ihn bitten müssen. Er ist da und steht die ganze Zeit zur Verfügung, wie wir ihn brauchen. Das ist bis zur Entrückung. Das Öl geht nicht aus, solange es notwendig ist. Das entspricht diesem Ölwunder, dann die Auferstehung, weist darauf hin, dass der Herr Jesus eben auch den Tod überwinden sollte, um so die Auferstehung und das Leben zu sein. Ich lese dazu aus Johannes 12, 11, Vers 25. Der Herr Jesus erklärt, was ist die Bedeutung eines solchen Zeichens, eines solchen Wunders. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Eine Feinheit: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also alle Gläubigen, die sterben werden, wissen, ich werde auferstehen. Aber es ist nur eine Gruppe. Dann kommt die zweite Gruppe. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das hat Bezug auf die Generation der Entrückung. Jeder, der lebt, der also nicht stirbt, wird leben in Ewigkeit. Es wird eine Generation geben, die geht gar nicht durch den Tod. Und das wird den Sieg des Herrn Jesus am Kreuz über die Macht des Todes erst recht dokumentieren. Dass eine ganze Generation von Gläubigen wird gar nie sterben, sondern entrückt werden. Und darum sagt der Herr Jesus, ich bin die Auferstehung für die, die gestorben sind, und das Leben für die, die gar nie sterben werden. Also der Sieg über den Tod wird darin dokumentiert. Und alttestamentlich durch Elisa wollte Gott Israel bereits einen Vorgeschmack geben davon, wie Gott das Problem des Todes endgültig besiegen wird. Aber es ist alles zukünftig. Es gibt Menschen, die sind ungeduldig, die wollen alle Resultate von Golgatha jetzt haben. Nein, das sind nur Zeichen auf eine künftige Zeit. Aber dann wird es kommen. Und darum wird auch in Hebräer 6 werden die Zeichen des Neuen Testamentes, die Zeichen und Wunder, werden dort genannt Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Weil sie eben nur einen Vorgeschmack geben von etwas, das im kommenden Zeitalter, im tausendjährigen Reich, das Normale sein wird. Es wird keine Kranken mehr geben, die Leute müssen nicht mehr sterben, im Normalfall, und so weiter und so fort. Es sind Zeichen des künftigen Zeitalters. Und Zeichen und Wunder sind immer nur ein Vorgeschmack. Noch zu dieser Geschichte mit der Hungersnot im Land und dem Tod im Topf. Das ist ja eine Geschichte im Rahmen der Prophetensöhne. Die kommen nun immer wieder vor, diese Prophetensöhne. Wer sind das? Das sind jüngere Leute, die wollten sich von Gott gebrauchen lassen, um Gottes Wort weiterzugeben. Also das war eine Art Bibelschule. Effektiv, diese Prophetensöhne, die wollten von einem bewährten Propheten wie Elia oder Elisa, wollten sie lernen. Und im Rahmen dieser Prophetenschulen, muss man auch das so sehen, wurde das Alte Testament weitergegeben. Also die hatten den starken Bezug zur Heiligen Schrift. Also diese Prophetenschulen waren von großer Bedeutung. Und nun haben wir da also diese Bibelschule und die essen da zusammen, aber es war Hungersnot. Und da ging einer von diesen Bibelschülern, ging so herumspazieren und dann fand er plötzlich da ein Pflänzchen. Und nahm diese wilden Koloquinten, die sind natürlich grässlich abführend, bis zum Tod. Aber er denkt, das ist noch ganz toll, das könnte man doch auch da in unseren Kochtopf bringen. Sitzen alle zusammen, der Tod im Topf, die realisieren das geht doch nicht. Und so ist es auch, da gibt es manchmal junge Leute in einer Gemeinde, die gehen überall spazieren und dann denken sie, ja, bei uns ist ein bisschen Hungersnot, ja. Man könnte ja auch das mal nehmen, das ist auch noch gute Nahrung, das könnte man vielleicht auch noch brauchen, ja. Und dann bringen sie das in die Gemeinde rein und dann, wow, der Tod im Topf. So können verderbliche Dinge in eine Gemeinde hineinkommen. Aber der Prophet Elisa sagt, holt Mehl. Schüttet Mehl rein, es war nichts mehr Schlimmes. Das Mehl ist in der Bibel ein Bild von der vollkommenen Menschheit von Jesus Christus. Die blutigen Opfer in 3. Mose 1 bis 7 mussten ja immer begleitet werden von einem Speisopfer aus Feinmehl. In Jesaja 4, Vers 2 wird der Herr Jesus genannt die Frucht der Erde. Oder vergleichlich auch mit dem Weizenkorn, Johannes 12, 24. Und dieses gemahlene Korn, da sieht man, das ist weiß und man sieht auch, das ist ein sauberes Mehl ohne Unreinigkeiten darin. Das spricht so von der vollkommenen Menschheit des Herrn Jesus. Und es ist so wichtig, wenn Dinge reinkommen, die Tod im Topf bedeuten, dann ist es wichtig, dass wir einfach Christus predigen. Die Vollkommenheit der Person des Herrn Jesus Christus. Und das kann vieles neutralisieren. Wenn der Blick von all diesen allen möglichen oder unmöglichen Dingen gerichtet wird auf die Person des Herrn Jesus, man sich an ihm orientiert, Das ist ein Mittel, um den Tod im Topf zu neutralisieren. Wir kommen zu Kapitel 5. Das ist die Geschichte von Naaman, dem Heeresobersten der Syrer. Die machen Krieg gegen Israel und dabei wird ein kleines Mädchen weggeführt. Die wird Au-pair-Mädchen bei Frau Naaman. Und Naaman hatte ein Problem. Er hatte Aussatz. Vers 1 am Schluss. Ein sehr erfolgreicher Mann, aber aussätzig. Und so gibt es auch sehr erfolgreiche Leute in dieser Welt, aber sie sind aussätzig. Der Aussatz ist ein Bild der Sünde. Der Aussatz, der biblische Aussatz, führt letztlich zum Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Der Aussatz ist eine Krankheit, die man zuerst im Inneren hat. Und dann bricht sie aus und bricht immer mehr aus. Ist also etwas, das sich entfaltet, zerstörerisch entfaltet im Leben. Das Problem des Aussatzes wird in 3. Mose 13 und 14 ausführlich behandelt. Auch die Diagnosen, die man stellen muss bei dieser Krankheit, wird dort erklärt. Nun, aber aussätzig. Es gibt erfolgreiche Menschen, aber sie haben diese todbringende Krankheit der Sünde. Da kann sich niemand davon befreien. Und dieses Au-pair-Mädchen, anstatt sich zu sagen, geschieht ihm recht, sagt Frau Naaman, wenn doch dein Mann nur bei dem Mann Gottes wäre in Israel, bei Elisa, dann könnte er geheilt werden. Merken wir, dieses Mädchen hat etwas von der Gnade mitbekommen. Das war die große Botschaft von Elisa. Gott ist gnädig und wird Israel aus Gnade wieder zurückführen ins Land. Und das führt dazu, Naaman geht nach Israel, aber an die falsche Adresse. Er denkt, ja gut, dann gehe ich nach Israel, gehe ich mal zum König. Der König ist schockiert. Ja, wie soll er jemanden heilen von Aussatz? Da sagt er in Vers 7, und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu heilen? Also, Heilung des Aussatzes entsprach der Auferweckung aus dem Tod. So schlimm war die Krankheit. Und auch zur Zeit der Evangelien hat man Aussätzige als lebendige Leichen betrachtet. Die Heilung eines Aussätzigen hat man betrachtet als so schwierig, wie einen Toten aufzuerwecken. Unter diesem Gesichtspunkt muss man die Aussatzheilungen im Neuen Testament sehen. Das wird dann ganz viel dramatischer. Und sehen wir, er sagt, bin ich Gott, dass ich jemanden von Aussatz, dass ich lebendig machen kann, dass ich von Aussatz heilen kann. Er sagt aber auch noch, bin ich Gott, um zu töten? Damit drückt er sich sehr vollständig aus, dass es gibt zwei Dinge, die nur Gott kann. Den Menschen töten und den Menschen lebendig machen. Ärzte können niemanden lebendig machen, wenn er gestorben ist, aber sie können ihn töten, aber sie dürfen es nicht. Ärzte dürfen nicht töten. Und das sehen wir, das war sogar diesem gottlosen König in Nordisrael klar, das kann nur Gott, beziehungsweise darf nur Gott. Also wir lernen hier in ethischer Hinsicht ein ganz wichtigen Grundsatz, denn in der Schweiz werden Tausende von Kindern durch gewisse Ärzte getötet. Jedes Jahr. Weltweit etwa 50 Millionen Abtreibungen jährlich. Bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen? Der Mensch nimmt den Platz Gottes ein, wenn er über den Tod eines Menschen entscheidet. Nun, gut, Naaman wird dann in Verbindung gebracht, nur indirekt über eine Mittelsperson mit dem Propheten Elisa und er sagt ihm, geh, tauche dich 7-mal im Jordan unter. Der Syrer ist entsetzt weil er der Überzeugung ist, dass die Flüsse in Syrien besser sind als die in Israel. Sieht man, Nationalismus ist schon etwas sehr, sehr Altes. Und seine Untergebenen sagen, ja du, also, wenn der dir jetzt etwas ganz Kompliziertes gesagt hätte, dann hättest du das sofort gemacht. Und nur weil es so einfach ist, machst du das nicht. Stimmt eigentlich. Vers 14, da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er war rein. Und Naaman kommt zur Erkenntnis des einen wahren Gottes, des Gottes von Israel. Also das ist ein ganz eindrückliches Kapitel, wo man Gottes Gnade sieht, nicht nur für Israel, das auserwählte Volk, sondern auch für die nichtjüdischen Völker. Also dieses Kapitel ist Programm, auch im Alten Testament. Gottes Gnade ist nicht auf ein Volk, niemals auf ein Volk beschränkt, sondern gilt auch den anderen Völkern. Aber wir finden verschiedene Prinzipien. Der Mensch, ein Sünder, möchte gerne etwas Besonderes tun, um geheilt zu werden. Und Gott sagt etwas ganz Einfaches. Und so ist es auch mit der Bekehrung. Der Mensch muss nicht irgendwie etwas Großes leisten. Er muss sich einfach vor Gott demütigen. Seine Schuld aufdecken. Und er kann gar nichts zur Rettung beitragen. Aber er muss klar bekennen, ich habe den Tod verdient. Der Jordan ist der Todesfluss. Denn er geht ja hinunter ins Tote Meer. Damit ist er wirklich das Symbol des Todes par excellence. Also 7-mal im Todesfluss runter, das heißt, ich habe den Tod verdient. Und so kann neues Leben entstehen. Und wenn ein Mensch realisiert, ich habe den Tod verdient, aber Jesus Christus hat den Tod an meiner Stelle erduldet, so kann er neues Leben, ewiges Leben bekommen und rein werden von dieser Krankheit des Aussatzes. Wir gehen weiter zu Kapitel 6. Da geht es wieder um die Bibelschule. Und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa, siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort an jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um da selbst zu wohnen. Und da arbeiten sie dann und da geschieht ein Unglück. Vers 4. Und er ging mit ihnen, und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie und sprach, ach mein Herr, und es war entlehnt. Und der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle, da schnitt er ein Holz ab und warf es hinein und machte das Eisen schwimmen. Und er sprach, nimm es dir auf, und er streckte seine Hand aus und nahm es. Also ein Wunder, wo die Schwerkraft überwunden wird. Für Rationalisten ist es unmöglich. Ja, das geht ja gar nicht. Eisen kann nicht schwimmen. Aber das Problem ist, dass Rationalisten sich nicht bewusst sind, was sind eigentlich Naturgesetze. Früher, im alten mechanistischen Weltbild der Physik hat man gemeint, Naturgesetze sind absolut unabänderliche Dinge im Universum. Das ganze Universum ist wie eine Maschine. Und man kann letztlich genau berechnen, alles, wie es abläuft. Und die moderne Physik hat das völlig auf den Kopf gedreht. Völlig. Man hat plötzlich gemerkt, Naturgesetze, wir können die nur statistisch beschreiben. Das ist nur eine statistische Beschreibung, dass es so und so kommt. Zum Beispiel, wir haben hier ein Kilo radioaktives Material. Vom radioaktiven Material wissen wir genau, wie viel Zeit vergeht, bis nur noch die Hälfte da ist. Und der Rest ist zerfallen. Das ist die sogenannte Halbwertszeit. Ja, also wir wissen das ganz genau. Sagen wir, das wäre Das ist eine Fantasiezahl. Das wäre ein radioaktives Material. In 10 Jahren ist nur noch die Hälfte da. Gut. Und jetzt habe ich zu Hause ein solches Atom. Und ich stelle es mir auf dem Pult auf, als so Ausstellungsobjekt, ja? Was denkt ihr, wann wird dieses Atom zerfallen? Es könnte sein in 10 Jahren, es könnte sein in 11 Jahren, es könnte sein in 100 Jahren. Das kann man überhaupt nicht sagen. Man kann nur sagen, wenn ich so viele Atome habe, dass ich ein ganzes Kilo habe, in 10 Jahren ist nur noch die Hälfte da. Aber niemand kann voraussagen, dass dieses Atom, ich gebe dem Atom auf meinem Schreibtisch, gebe ich einen Namen. Das heißt Willi. Niemand weiß, wann wird. Das kann man nicht voraussagen. Ich hätte aber einen anderen Namen sagen können. Aber das kann niemand voraussagen. Nur wenn man möglichst viele hat, dann weiß man, in 10 Jahren ist es die Hälfte. Aber vom einzelnen Atom kann man nicht, man sieht ein Atom nicht an. Es passiert einfach so. Aber das macht deutlich, die Naturgesetze sind einfach eine statistische Feststellung. Wenn man immer wieder misst, kommt es am Schluss so etwa auf diese Menge raus. Aber man kann nicht erklären, warum dieses Atom zerfällt und dieses nicht. Und das hat die ganze Vorstellung revolutioniert. Unser Weltall ist nicht eine Maschine, sondern es ist etwas, wo die Naturgesetze einfach eine Beschreibung sind, wie es üblicherweise geschieht. Aber niemand kann erklären, warum es so ist. Oder, man hat ja schon längst herausgefunden, Masse zieht Masse an. Die Erde zieht den Mond an. Aber der Mond zieht auch die Erde an. Darum gibt es Gezeiten. Nur ein bisschen weniger, weil der Mond weniger Masse hat. Aber jetzt müssen Sie mal einen ganz guten Physiker, sagen wir Kurt Wüthrich, fragen, warum zieht Masse Masse an? Das wissen wir doch nicht. Das ist einfach so. Es kann niemand erklären, warum. Oder fragen Sie Kurt Wüthrich, noch eine Frage, was ist ein Elektron? Und er kann Ihnen genau sagen, das hat so und so viel Ladung und so weiter. Aber was ist es? Das wissen wir doch nicht. Das weiß kein Mensch. Das weiß auch ein Nobelpreisträger nicht. Niemand weiß es. Also wir sind in der Wissenschaft so weit gekommen, dass man sagen muss, das eigentliche Wesen verstehen wir gar nicht. Wir können nur beschreiben, aber im Grunde genommen wissen wir nicht mal, was die Materie ist. Und von der Bibel her müssen wir die Naturgesetze so beschreiben. Die Naturgesetze sind eine Umschreibung des üblichen Handelns Gottes in der Natur. Und dazu eine Bibelstelle, Kolosser 1. Ja, weil ich will jetzt nicht in Philosophie abgleiten. Kolosser 1, Vers 16. Da wird erklärt, Jesus Christus ist der Schöpfer. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde. Die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Oder alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also Jesus Christus ist der Schöpfer, Vers 16. Jesus Christus ist der Erhalter aller Dinge, Vers 17. Man kann genau sagen, welche Kräfte da wirken, die die Materie, die Atome zusammenhalten, zu Molekülen. Aber niemand kann das Wesen effektiv erklären. Und die Bibel erklärt, hinter all dem steht der Sohn Gottes. Die ganze Materie wird zusammengehalten durch den Sohn Gottes. Auch, dass ich leben kann, bestehen kann, es ist, weil der Sohn Gottes mich zusammenhält. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es sogar, dass er alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort. Also wenn Jesus Christus aufhören würde, alles zu tragen, dann würde das ganze Universum explodieren. Und das kommt eines Tages. 2. Petrus 3, Da werden die Elemente, sagt Petrus, aufgelöst werden. Die Griechen meinten, die Atome seien absolut fest. Petrus schreibt, die Elemente werden aufgelöst werden. Ja? Also, der Herr Jesus steckt dahinter und er hält alles zusammen. Und man kann sagen, die Naturgesetze sind einfach eine statistische Umschreibung des üblichen Handelns Gottes. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott handelt nach einem ganz bestimmten System. Und darum, man kann nicht denken, ich bin ein Christ, jetzt springe ich zum Fenster raus und es geschieht nichts. Nein, Gott handelt üblich auch dann. Und da muss man nicht hinausspringen. Und darum muss man auch aufpassen, wenn man über die Straße geht. Man kann nicht sagen, ich bin ja in der Hand Gottes. Nein, weil Gott üblicherweise handelt. Aber es gibt Ausnahmen, wie hier, und dann schwimmt das Eisen auf dem Wasser. Es gibt Ausnahmen, und dann konnte Petrus auf dem See Genezareth gehen. Und der Herr Jesus selber ist auch auf dem See Genezareth gegangen. Also, Wunder sind einfach die Ausnahme von dem üblichen Handeln Gottes. Aber es gibt Leute, die wollen dauernd Wunder. Ja, die wollen das Chaos. Die wollen, dass Gott nicht mehr handelt, wie er üblicherweise immer gehandelt hat. Wo kommt das erste Wunder in der Bibel vor? Ja, ich höre es. Ja, ja. Und dann nachher. Also wirklich, das, was man unter Wunder versteht, ja? Nein, Elisa hat schon früher Wunder gemacht und Elia noch früher. Ja, das erste Wunder sind die Wunder, die Mose gemacht hat in Ägypten. Zeichen und Wunder kommen zum ersten Mal dort vor. Gut, man könnte natürlich sagen, ja, Henoch, siebte Generation von Adam, ist entrückt worden. Das ist auch ein Wunder, klar. Aber der Ausdruck Zeichen und Wunder kommt zum ersten Mal vor beim Auszug aus Ägypten. Das sind bereits Jahrtausende vergangen. Das zeigt uns, Gott handelt nicht üblicherweise mit Zeichen und Wundern, sondern es ist an ganz bestimmten Punkten in der Heilsgeschichte und da kommt es plötzlich geballt vor. Lange gar nichts und dann plötzlich ganz geballt zur Zeit von Mose und in der Wüstenwanderung. Nachher war es nicht mehr normal. Da sagt Gideon, haben wir doch damals, als wir das Buch Richter betrachtet haben, gesehen, er sagt, wo sind die Wunder, die unsere Väter erzählt haben? Uns geht so schlecht, wo sind die Wunder? Und dann haben wir wieder eine geballte Situation in der Zeit von Elia und Elisa. Und nachher, wo sind die Wunder? Spät, wenn wir dann durch Esra, Nehemia und so gehen, und dann die 400 Jahre des Schweigens nach dem letzten Propheten Malachi. Wo sind diese Wunder geblieben? Und dann kommt der Messias. Der verheißene Messias. Und wieder eine Konzentration von Wundern. Und der Messias setzt seine Apostel ein, seine Nachfolger. Und wir haben auch in der ersten Zeit der Christenheit eine Konzentration von Wundern. Apostelgeschichte. Und nachher? Es hört auf. Im zweiten Jahrhundert hört das auf. Im zweiten Jahrhundert kann man das Sprachenreden nicht mehr nachweisen. Nur noch dieses ekstatische Reden bei einem Irrlehrer im zweiten Jahrhundert, der damit mit zwei Frauen im Land herumgereist ist und gesagt hat, nächstens kommt das neue Jerusalem runter. Das war noch so einer im zweiten Jahrhundert, der hat Zungen geredet. Also, aber ein Lallen, nicht richtige Sprachen für die Leute, wie in der Bibel. Es hört auf und Augustinus schreibt um 400, diese Wunder haben wir heute nicht mehr, wie zur Zeit der Apostel. Aber damals waren sie nötig, um das Wort zu bestätigen. Aber jetzt hat die Welt diese Bestätigung und darum brauchen wir heute diese Wunder nicht mehr. Das schreibt ein Kirchenlehrer um 400. Der hatte wirklich einen geschichtlichen Überblick. Also es war offensichtlich nicht mehr das Normale. Im 2., 3., 4. Jahrhundert. Und das entspricht dem biblischen Schema, an ganz bestimmten Schlüsselstellen konzentriert. Bei Mose, dem Vertreter des Gesetzes. Bei Elia und Elisa, den Vertretern der Propheten. Das Alte Testament ist Gesetz und Propheten. Und dann haben wir der Herr Jesus Christus, der Messias und seine Apostel in Verbindung mit der Gabe des Neuen Testaments. Also Gott handelt nach einem ganz bestimmten Schema und Plan. Und dann im tausendjährigen Reich. Alle Blinden gesund, alle Lahmen gesund, alle Stummen gesund. Und der Tod ist besiegt. Ja, also da sind wir ausgegangen, etwas abgewichen von 2. Könige 6. Das schwimmende Eisen. Und dann haben wir wieder Krieg. Aber die Syrer kämpfen gegen Israel. Und jedes Mal, wenn sie so einen Angriffsplan haben, realisieren sie, dass die Israeliten schon alles wissen. Elisa hat dauernd dem König gesagt, prophetisch, schau, sie machen das und das, sie machen das und das. Also Elisa wird zum Geheimdienstagenten für die Armee Israels. Die Syrer meinen, ja, wir haben einen Spion da unter uns. War nicht so, sondern der Prophet hat alles aufgedeckt. Und er schafft es dann sogar, begegnet der syrischen Armee und Gott verblendet die Armee. Er führt sie von ihrem Ort weg nach Samaria und dann macht Gott ihnen die Augen wieder auf. Wow, wir sind in Samaria und das ist ein Schrecken für sie. Das ist ja die Hauptstadt, wo die israelische Armee gut gerüstet ist. Aber was macht Elisa? Der lässt ihn nicht einfach fliehen, sondern der veranstaltet eine große Speisung. Die ganze Armee wird genährt und dann werden sie heim entlassen. Das ist Gottes Gnade gegen die Feinde. Wieder Gnade gegenüber Nicht-Juden. Und in diesem Zusammenhang wird auch dem Diener von Elisa, werden ihm die Augen geöffnet. 6, Vers 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr die Augen des Knaben und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Also Israel war bedroht von Feinden und nun sieht der Diener von Elisa, sieht, was er normalerweise nicht sehen konnte. Da sieht er die ganzen Berge rundherum, voll Engelmächte. Gott ist ja der Herr der Heerscharen, der Engelmächte. Und diese Engelmächte stehen Israel zur Verfügung. Aber normalerweise konnte niemand in Israel diese Heere sehen. Und das ist auch heute so. Gott benutzt die Engel zu allen Zeiten. Hebräer 1, Vers 13. Da heißt es von den Engeln, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen. Da wird es als normales Prinzip gesehen, gezeigt, dass Gott Engel ausschickt, um Menschen zu helfen, zu dienen. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Aber es ist eine Tatsache, dass Gott sie benutzt und einsetzt für uns und dadurch auch Dinge regelt. Aber auch das wieder, diese geöffneten Augen, das war nicht das Normale. Aber es ist uns in der Schrift aufgeschrieben, damit wir uns dessen bewusst werden, dass Gott seine ganze Engelarmee zugunsten seines Volkes einsetzt. Übrigens in Daniel 12, 1 wird erklärt, dass zum Beispiel der Erzengel Michael ganz speziell für Israel steht. Also eine ganz spezielle Funktion hat für das Volk Israel. Aber nach dieser Gnadentat lesen wir in Vers 23 am Schluss, und die Streifscharen der Syrer kamen hinfort nicht mehr in das Land Israel. Es gab einige Zeitruhe, und dann ab Vers 24 beginnt es wieder von Neuem. Wieder ein syrischer Krieg. Samaria wird belagert und es entsteht eine furchtbare Hungersnot. Und zwar so, dass es in Samaria zu Kannibalismus kommt. Dass ein Kind gekocht und gegessen wird. Wenn Menschen so weit kommen, dann ist es ganz, ganz schlimm. Und auch da erweist Gott dann in Verbindung mit Elisa wieder seine Gnade. Und darauf gehen wir ein nach der Pause. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause bis 4 Uhr.
Wir sind stehen geblieben bei dieser schrecklichen Hungersnot in der Hauptstadt des Nordreiches. Und auch da wieder Gottes Gnade trotz allem. Der Prophet Elisa kündigt an, 7,1, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten. Das heißt, die Hungersnot wird vorbei sein. Plötzlich werden die Preise wieder zusammenkrachen. Und ein Oberster aus der Armee Israels sagt, ha, wie soll das geschehen? Und Elisa sagt ihm, du wirst es sehen, aber du wirst es selber nicht genießen. Du wirst nicht davon essen. Dann geschah es im Weiteren so, dass Gott die syrische Armee ein Lärm hören lässt, der sie in die Flucht treibt. Kapitel 7, Vers 6. Denn der Herr hatte das Heerlager der Syrer ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Rossen hören lassen. Das Getöse einer großen Heeresmacht. Und dann sind sie geflohen. Das sind natürlich wieder diese Engelmächte, von denen wir schon in Kapitel 6 etwas erfahren haben. Das hat sie in die Flucht geschlagen. Interessanterweise gibt es ja auch ähnliche Berichte aus dem Sechstagekrieg, dass unerklärliche Ereignisse geschehen sind, die Truppenkontingente in die Flucht geschlagen haben. Aber das wäre durchaus möglich und denkbar, das ist genau auf dieser Linie. Und da waren 4 aussätzige Männer, die durften ja nach 3. Mose 13 nicht in eine ummauerte Stadt hineingehen. Die mussten immer draußen abgesondert leben. Und die sagen sich, ja, jetzt versuchen wir mal zu den Syrern überzulaufen. Und ich meine, nützt nichts, so schadet es nicht. Wir sind ja sowieso am Ende. Dann gehen die in das Heerlager und sehen, die sind alle geflohen. Die können also sich da bedienen, wie es nur geht. Und da kommt dieser großartige Ausspruch in 7,9. Da sprachen sie einen zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und da gehen sie und erzählen in Samaria, was geschehen ist, und die Hungersnot ist am Ende. Man kann das natürlich sehr schön übertragen. Die Aussätzige, die Befreiung Gottes kennenlernen und dann sagen sie sich, das ist ein Tag guter Botschaft. Das müssen wir den anderen auch sagen, sonst trifft uns Schuld. Also im Blick auf Evangeliumsverbreitung ein herrlicher Vers. Dies ist ein Tag guter Botschaft, schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und tatsächlich erfüllt sich so die Prophetie von Elisa, aber das gibt einen derartigen Volksauflauf, so dass dieser hohe Offizier von der Volksmenge aus Versehen zertreten wird und erstarrt. Vers 17. Wie der Mann Gottes geredet hatte. Daraus wird deutlich, wie Gott eigentlich den Unglauben gegenüber dem biblischen, prophetischen Wort als etwas sehr Schwerwiegendes einschätzt. Also Gott verlangt vom Menschen den Glauben an sein prophetisches Wort. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 8. Da geht Elisa nach Damaskus, Vers 7, also zu den Syrern, und gibt Hazael dort eine Prophetie und sagt ihm voraus, dass er als König aufsteigen wird und dass er Israel ganz Schreckliches antun wird. Lesen wir 8, Vers 10. Und Elisa sprach zu ihm, gehe hin, sprich zu ihm, du wirst gewisslich genesen. Aber der Herr hat mich gezeigt, dass er gewisslich sterben wird. Und jetzt, und er stellte sein Angesicht fest und richtete es auf ihn, bis er sich schämte. Und der Mann Gottes weinte. Und Hazael sprach, warum weint mein Herr? Und er sprach, weil ich weiß, was du den Kindern Israel Übles tun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre Jünglinge mit dem Schwert töten und ihre Kindlein wirst du zerschmettern und ihre Schwangern aufschlitzen. Da sprach Hazael, was ist dein Knecht, der Hund, dass er diese große Sache tun sollte? Und Elisa sprach, der Herr hat mich dich sehen lassen, als König über Syrien. Und tatsächlich begeht Hazael dann einen Königsmord und wird selber König von Syrien und später ein schlimmer Feind Israels. Nun, bereits Elia hatte den Auftrag bekommen, dass er Hazael zum syrischen König salben sollte. Das war am Schluss von 1. Könige 19. Aber er hat dann diesen Auftrag eben Elisa abgeben müssen. Und nun bekommt also Hazael von Elisa diesen Auftrag, dass er König von Syrien werden soll und damit auch ein schlimmer Feind für Israel. Elisa weint, weil für ihn ist es klar, es ist ein Gericht Gottes über Israel, das immer noch nicht umkehrt vom Götzendienst. Und jetzt benutzt Gott die Syrer, um Israel zu züchtigen. Er muss es sagen, aber es ist nicht so eine coole Botschaft, sondern er selber weint dabei. Ich weiß, was du tun wirst. Und du wirst schreckliche Dinge tun. Kriegsverbrechen begehen, aber Gott benutzt das sogar als Gericht über Israel. Und dann gehen wir weiter in Kapitel 9. Da wird Jehu auf Befehl des Herrn zum König über das Nordreich gesalbt. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Kein einziger König im Nordreich wurde durch Gott mit Salbung eingesetzt. Das ist der Allereinzigste. Und er sollte eine ganz wichtige Rolle erfüllen. Er hatte den Auftrag, die Dynastie von Ahab, dieser schlimmsten götzendienerischen Familie, auszurotten. Und das vollbringt dann Jehu in der Folge, Kapitel 9 und 10. Wir schreiben ausführlich, wie er mit dieser Dynastie von Ahab ein Ende macht. Was Elia schon früher vorausgesagt hatte. Diese schlimme Familie, die ganz Israel so verführt hatte, wird ausgerottet. Aber Jehu geht in seinem Eifer über das Maß hinaus. Und er tötet auch Leute, die er nicht hätte töten sollen. Und dann heißt es in Hosea 1, Vers 4, dass Gott das Gericht über Jehu ankündigt. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Gott kann eine Armee benutzen, um ein Gericht auszuüben. Aber wenn diese Armee über das Maß hinausgeht, wird sie für dieses Unrecht von Gott auch bestraft werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Da spricht in Hosea 1, Vers 4, der Herr über die Schuld von Jesreel und sagt, dass er diese Blutschuld von Jesreel an dem Haus Jehus heimsuchen wird und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen wird. Jehu hat also eine neue Dynastie gegründet, aber die sollte selber wieder unter Gottes Gericht kommen. Das zeigt, wenn eine Armee einen Gerichtsauftrag erfüllt, hat sie nicht irgendwie freie Hand zu tun, was ihnen gefällt. Übrigens, als archäologische Schreibpflicht, man hat einen schwarzen Obelisk gefunden von dem assyrischen König Salmaneser III. Und darauf ist Jehu abgebildet, wie er sich vor dem König von Assyrien verbeugt. Also wir haben kein Foto von Jehu, aber wenigstens eine Darstellung auf einem Stein, auf einem Obelisk aus dieser Zeit. Es ist schon interessant, wie wir alles immer mehr so dokumentieren können. Auch vorher hatten wir in der Geschichte zwei Könige, die hießen Joram. Joram im Norden und Joram im Süden. Und die Bibelkritiker haben gesagt, das sieht man, das ist nicht historisch, dass da zwei Könige im Süden, im Norden genau gleich heißen. Und vor ein paar Jahren hat man die Bet-David-Inschrift bei Dan entdeckt. Und da wird effektiv gesprochen über den syrischen König, den wir da in 2. Könige finden, und über den König Joram von Israel, den König Joram von Juda. Und von König Joram von Juda wird gesagt, dass er aus dem Bet-David stammt, aus dem Haus Davids. Also die Dynastie David wird namentlich auf diesem Stein erwähnt. Schön ausgestellt zu sehen, das Original im Israel-Museum in Jerusalem. So, das zur Archäologie. Und wir gehen weiter zu Kapitel 11. Vers 1. Und als Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte allen königlichen Samen um. Es ist so, Ahasja war ein Nachkomme von Ahab. Die beiden Königshäuser hatten sich verschwägert. Das Königshaus im Norden mit Ahab, mit dem Süden. Und so war Ahasja über seine Mutter war er eben ein Nachkomme von Ahab. Aber da konnte Athalia überleben. Und diese götzendienerische böse Frau macht sich selber zur Königin im Südreich. Und bringt alle um aus der judäischen Königslinie. Der königliche Same wird umgebracht. Nun, das ist etwas sehr Schwerwiegendes. Denn Gott hat ja David vorausgesagt, von deine Nachkommenschaft wird ein ewiges Königtum haben. Das heißt, der Messias wird in dieser Königslinie stehen, am Ende ein ewiges Reich wird er haben. Und nun versucht Athalia, diese ganze Königslinie auszurotten. Die messianische Königslinie. Und wir merken, welcher Geist steckt da dahinter. Das ist der gleiche Geist, der den Pharao in Ägypten dazu gebracht hatte, alle Jungs in Israel umzubringen. 2. Mose 1. Und es ist der gleiche Geist, der Haman dazu geführt hat, alle Juden umbringen zu wollen im ganzen Persischen Reich. Das heißt also von Ägypten bis nach Indien. Dann kann der Messias nicht kommen, wenn dieses Volk ausgerottet ist. Und es ist der gleiche Geist, der Herodes angetrieben hat, alle Kinder in Bethlehem und in der Umgebung umzubringen, damit der Messias so eliminiert werden könnte. Also eine sehr, sehr schwerwiegende Geschichte. Und dieses Kapitel zeigt, ein Junge, Joas, konnte gerettet werden. Und nach 6 Jahren Herrschaft unter dieser grausigen Athalia wird er zum König ausgerufen und Athalia wird gestürzt. Und diese Linie über Joas geht dann weiter. Das ist die messianische Königslinie, die geht dann bis auf Josef. Matthäus 1 beschreibt ja die Königslinie von David über Salomo, über all die judäischen Könige, bis auf Josef, den Mann der Maria. Und dadurch, dass eben Josef Maria geheiratet hatte, bekam der Herr Jesus juristischen Anspruch auf diese messianische Königslinie und kann so König auf dem Thron Davids sein. Es hat einen besonderen Grund, warum das über Josef gehen musste. Der Messias muss ja ein Nachkomme sein, biologisch, von David. So steht das im Psalm 132. Ich werde von der Frucht deiner Lenden, sagt Gott zu David, auf den Thron setzen. Durch Maria, die auch von David abstammt, aber nicht über die Königslinie, sondern über eine Nebenlinie eines Bruders von Salomo, Nathan, ist sie biologisch ein Nachkomme von David. Der Herr Jesus stammt, ist geboren worden durch Maria und ist so ein Same, ein Nachkomme, wirklich im menschlich-biologischen Sinn von David. Aber Josef stammt aus der Königslinie. Und der letzte Mann in dieser Linie, der kommt dann erst später in 2. Könige, das war Jekonia. Und der war so übel, dass Gott ihm gesagt hat, in Jeremia 22, letzter Abschnitt, von dir wird nie ein Same auf dem Königsthron sitzen. Und jetzt hatte man das Problem. Wie kann der Messias Anspruch haben auf die Königslinie, wenn die Königslinie verflucht ist? Nun, Gott hat das so gelöst. Maria und Josef haben sich ineinander verliebt. Ja, und die hatten auch die Überzeugung, dass sie zusammengehören. Aber die wussten von all den Plänen noch nichts. Aber das ist die Fügung Gottes, die man oft im Nachhinein dann noch deutlicher sieht. Nun, dadurch, dass Josef juristisch der Vater Jesu wurde, hat der Herr Jesus Anspruch auf die Königslinie. Aber er ist kein Same von Jekonia. Sonst hätte er kein Recht auf den Thron. Ja? Keiner aus seinem Samen wird darauf sitzen. Aber er hat juristisch den Anspruch auf dieses Geschlechtsregister. Und so kann er König sein auf dem Thron, obwohl er nicht ein Same von Jekonia ist. Aber er kann König sein, weil er ein Same ist von David. Aus dem Samen Davids ist. Das musste sein. Also die Jungfrauengeburt war neben anderen Gründen absolut notwendig, um dieses messianisch-königliche Problem überhaupt zu lösen. Ja, wir sehen also diese Dimensionen da aus 2. Könige 11. 2. Könige 12, Joas wird König und führt sich sehr gut unter der Leitung des Hohenpriesters Jojada. Und so gibt es eine Erneuerung, der Tempel in Jerusalem wird erneuert. Und Joas ist wirklich ein guter Mann, solange Jojada ihn führt. Und als Jojada stirbt, wird alles anders. Er ist also wirklich ein Prototyp für jemanden, der einfach, sein Glaube ist immer abhängig von einer Person. Und das mahnt uns, es ist schön und gut, wenn uns andere helfen im Glauben, unterstützen, mit uns eine Wegstrecke gehen, aber wir müssen auf eigene Beine kommen. Das ist ganz wichtig, unser Glaube darf nicht abhängig sein von einer anderen Person, sondern es ist wichtig, dass wenn so eine Person sterben würde, nicht mehr da wäre, dass unser Glaubensleben weitergeht. Also da haben wir ein warnendes Beispiel in Joas. Es gibt einen Konflikt wieder mit Syrien und Joas ist bereit, die Tempelschätze herauszugeben, um die Syrer zu besänftigen. Und dann wird Joas ermordet. Wir dürfen nicht das Glaubensgut hergeben. Ja, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, bereit sein, gewisse Dinge halt, geben wir sie doch preis. Das Glaubensgut, was wir in der Bibel empfangen haben, das müssen wir festhalten. So steht es auch in Judas Brief. Der Brief ist geschrieben, damit wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Und verstehen wir gut, das heißt dort nicht, dass der Glaube immer wieder mal geoffenbart wird. Dass immer wieder Propheten kommen, die bringen uns wieder Neues. Der ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben, für den müssen wir kämpfen. Und diese Tempelschätze dürfen wir nicht einfach abgeben. Kapitel 13 spricht über den König im Nordreich, Joahas, der in der Not plötzlich beten lernt. 13 Vers 4. Und Joahas flehte den Herrn an. Und der Herr hörte auf ihn, denn er sah den Druck Israels. Denn der König von Syrien drückte sie. Und der Herr gab Israel einen Retter. Das ist ein Beispiel von jemandem, der will nichts von Gott wissen. Und wenn es dann schwierig wird, lernt er plötzlich beten. Man hat dann überhaupt keine Verheißung, dass Gott hört. Und Gott hat trotzdem gehört. Das ist wie diese souveräne Gnade Gottes, dass er antworten kann, sogar in Fällen, wo man es gar nicht erwarten dürfte. Und Gott erbarmt sich so über Israel und gibt nochmals eine gewisse Gnade für das Nordreich. Am Schluss von diesem Kapitel stirbt Elisa. Und er wird begraben. Und da war Krieg. Und da haben sie einen toten Mann in das Grab von Elisa hineingeschmissen, so als Schnellbegräbnis. Und als er an die Gebeine von Elisa kam, wurde er plötzlich wieder lebendig und erhob sich. Das ist die dritte Auferweckungsgeschichte im Alten Testament. Und letzte, ja? Das ist doch erstaunlich. Leben durch den Tod. Der Prophet Elisa stirbt und dadurch wird das Leben für einen anderen ermöglicht. Auch da wieder so eine Vorausschattung auf den Erlöser. Durch seinen Tod kommt die Auferstehung. Und damit endet diese lange Geschichte von Elisa, der Prophet der Gnade. Kapitel 14 spricht über Amazia von Juda. Er hat eine halbherzige Treue zu Gott. Hat Erfolg gegen Edom, Südjordanien, unterliegt aber gegen das Nordreich. Also Erfolg und Misserfolg entsprechend seiner Halbherzigkeit. Dann wird über Jerobeam den Zweiten gesprochen, König in Israel. Und der hat die längste Regierungszeit. Und hat unglaubliche Erfolge. Die Archäologie zeigt, in dieser Periode steigt Israel wirtschaftlich unglaublich auf. Luxus erfüllt das Land. Wieso? Es ist Gottes Gnade. Gott erbarmt sich noch einmal über Israel. Wir stehen kurz vor dem Untergang. Gibt nochmals eine besondere Gnade. Wieso? Sie haben nichts verdient. Und trotzdem geht es so gut. Und das ist für mich eine sehr wichtige Sache, weil seit dem Zweiten Weltkrieg geht es uns in Europa so gut wie noch nie. Die Mittelschicht lebt wie früher Fürsten. Ja, auch die untere Mittelschicht. Und wir haben keinen Krieg mehr gehabt in unserem Gebiet. Was ist denn, ist Europa so gut beieinander, moralisch? Überhaupt nicht. Und die Leute verlieren sich im Luxus. In dieser Zeit lebte der Prophet Amos, und ich verweise da auf Amos 6, 1 und folgende, wo er richtig diese Genusssüchtigkeit geißelt. Also dieser Wohlstand war ein Geschenk Gottes, um Israel durch Güte nochmals aufzuwecken. Aber sie verloren sich in der Luxussüchtigkeit. Und so können wir auch eine Parallele ziehen. Unsere Zeit, es geht so gut wie noch nie. Und man könnte den Eindruck haben, aha, das ist mit dieser neuen Ideologie des neuen Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber das ist eine Ideologie, wo Gott ausgeschaltet wird, wo Gott draußen ist. Und trotzdem geht es gut, aber es ist Gottes Gnade über Europa, noch bevor die großen Schatten aufsteigen werden. Interessante Parallele. In dieser Zeit lebt Jona. Er wird erwähnt hier in Vers 25. Das ist der Jona, der nach Ninive geschickt wird. Und durch seinen Dienst gibt es in Ninive, in der Hauptstadt der Assyrer, eine Erweckung. Und was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass Assyrien noch nicht gegen Israel kommt, als Feind. Also gerade die Geschichte Jonas in diesem Zusammenhang zu sehen, ist nochmals Gottes souveräne Gnade, um das Endgericht hinauszuschieben. Und so kehrten die Niniviten um und waren überhaupt nicht darauf aus, Israel und andere Völker zu zerstören in dieser Zeit. Aber nachher, nach dieser Erweckung, fällt alles wieder zusammen und die werden grausam und schrecklich. Das führt uns dann zum Weiteren. In Kapitel 15 wird Sekaria ermordet. Das war die vierte Generation von Jehu an. Und dann kommt eine neue Dynastie. Das entspricht genau der Prophetie, die Elisa gegeben hatte in Kapitel 10. Er sagte ihm, Vers 30, weil du wohl ausgerichtet hast, was recht ist in meinen Augen, und an dem Haus Ahabs getan hast, nach allem, was ich in meinem Herzen, nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen dir Söhne des vierten Gliedes auf dem Thron Israels sitzen. Genau vier Generationen, und dann ist die Dynastie Jehu auch weg. So endet es mit einem Königsmord. Es kommt wieder einer an die Macht. Es gibt wieder einen Königsmord. Kapitel 15, muss man mal so durchlesen. Ganz schrecklich. Ein Königsmord nach dem anderen. Und Hosea schreibt in dieser Zeit, Hosea 4, Vers 2, Bluttat folgt auf Bluttat. Da können wir diesen Zusammenhang herstellen. Und in diesem Kapitel 15 erscheint nun zum ersten Mal im Buch der Könige Assyrien, die große Weltmacht. Und es kommt bereits zu einem Angriff und einer teilweisen Wegführung von Leuten aus dem Nordreich nach Assyrien. Vers 29 und folgende. In Kapitel 16 verbündet sich das Nordreich mit Syrien und streitet gegen Juda, das Südreich. Aber Juda, das Südreich, sucht Hilfe beim assyrischen Weltreich. Da sehen wir wieder Assyrien auf dem Plan, und dann kommt das verhängnisvolle Kapitel 17, wo uns ausführlich beschrieben wird, wie nun endgültig die assyrische Armee kommt und schließlich das Nordreich vollständig zerstört und die Israeliten der 10 Stämme wegführt nach Assyrien. Auch davon gibt es einen ausgegrabenen Steinblock, wo Israeliten dargestellt sind, die von assyrischen Soldaten in die Gefangenschaft nach Assyrien abgeführt werden. Also kein Foto, aber in Stein gemeißelt ist das historisch festgehalten. Jetzt sind wir am Ende des ersten Teiles des Buches der Könige. Gott hat durch Gericht und Gnade das Nordreich gewarnt, sie hörten nicht, und so musste unabänderlich das Endgericht kommen. Wir gehen weiter zu Kapitel 18. Hiskia kommt auf den Plan, und er war einer von den 8, die Gott nachfolgten. Vers 3, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Bei ihm lernen wir sehr schön, wie Erweckung geschieht. Als erstes rottet er alles aus, was mit Götzendienst zu tun hat. Also Erweckung beginnt damit, dass wir in unserem Leben aufräumen. Dass wir Sünde aufdecken und eliminieren aus unserem Leben heraus. Zweitens sehen wir bei ihm, wie er ein Interesse entwickelt am Haus Gottes, das wieder neu hergerichtet wird. Und das Haus Gottes im Neuen Testament ist die Gemeinde. Dass wir wieder neu interessiert sind nach Gottes Gedanken über seine Gemeinde, um das umzusetzen. Nicht nach unseren Ideen, sondern nach Gottes Ideen. Nun, in dieser Zeit kommt es zu einem Angriff Assyriens auf Juda. Ich war, jetzt haben die Assyrer das Nordreich erobert. Und jetzt denken sie, jetzt wollen wir auch noch das Südreich haben. Und unter dem gläubigen König Hiskia kommt es zu diesem Angriff. Und sie erobern tatsächlich eine Stadt um die andere in Juda. Das hatte der Prophet Micha alles vorausgesagt. Und er schreibt sogar genau auf Stadt um Stadt, die sie erobern. Schlagen wir mal auf, Micha 1. Es ist eben so schön, wenn man nun die Königsgeschichte liest, in Verbindung mit den kleinen Propheten, und die beginnt richtig an ihrer Stelle einzuordnen. Dann bekommen die plötzlich ein Profil und werden viel, viel plastischer und verständlicher. Micha 1. Schon lange zuvor hatte Micha das vorausgesehen. Er sagt, das Nordreich wird verwüstet werden. Bis Vers 9, Vers 8. Und dann heißt es, denn ihre Schläge sind tödlich. Denn es kommt bis Juda. Es reicht bis an das Tor meines Volkes, bis an Jerusalem. Berichtet es nicht in Gat. Weint nur nicht. Zu Bethleafra wälze ich mich im Staub. Siehe hin, Bewohnerin von Schafir, in schimpflicher Blöße. Die Bewohnerin von Zaanan ist nicht ausgezogen. Die Wehklage Beth-Ezels wird diesen Rastort von euch wegnehmen. Denn die Bewohnerin von Maroth zittert wegen ihrer Habe. Denn von Seiten des Herrn ist Unglück zum Tor Jerusalems herangekommen. Und dann wird erwähnt Lachis, weiter Vers 14, Moreshet Gat, Aksib und Mareschah und Adulam. Stadt um Stadt wird erwähnt, aber schau mir nun gut, es heißt, es kommt bis ans Tor Jerusalems. Und tatsächlich, die assyrische Armee erobert Judäa und dann kommen sie zur Hauptstadt. Und das war dann der Ort, wo dieser hohe Beamte des assyrischen Königs Hiskia richtig verspottet und verlacht. Du meinst, weil du auf diesen Gott Israels vertraust, hättest du eine Chance gegen die Assyrer. Er verspottet ihn, und was macht dieser Hiskia? Der vertraut nicht auf seine israelische Armee, sondern der nimmt das Schreiben der Assyrer, geht zum Tempel und breitet das vor Gott aus. Und macht das Problem zum Problem Gottes. Und dann greift Gott direkt ein und vernichtet Abertausende der assyrischen Armee und die ziehen ab. So großartig, was er alles erobert hat. Er hat sich ja selber verherrlicht. Und dann beschreibt er, wie er Judäa erobert hat. Lachis wird erwähnt, was er erobert hat. Und dann sagt er, und ich habe Hiskia eingeschlossen wie einen Vogel im Käfig. Ja? Ja, und dann? Er schreibt nichts mehr. Ja, aber von allen Städten schreibt er, die habe ich erobert. Und von Jerusalem sagt er, und das ist das Typische, so bei diesen Inschriften, die geben normalerweise nicht zu, wo sie eine Niederlage gehabt haben. Die schreiben nur, was sie gekonnt haben. Und dann muss man gut schauen, was sie nicht schreiben. Der schreibt nicht, er hat Jerusalem erobert, sondern er hat nur Hiskia eingeschlossen wie ein Vogel im Käfig. Also diese schimpfliche Niederlage, die erwähnt er nicht, aber der Text macht doch deutlich, dass er Jerusalem nicht erobern konnte. Und so haben wir auch da wieder ein außerbiblisches Zeugnis für dieses Wunder Gottes, der Befreiung Jerusalems unter Hiskia. Also auch da können wir lernen, wenn wir in Not kommen, dann müssen wir das Problem vor den Herrn bringen, Brief ausbreiten gewissermaßen und unser Problem zu Gottes Problem machen. Also das Vertrauen, die Demut und das Gebet, das lernen wir bei Hiskia. Hiskia wird später krank und er bittet so sehr, dass Gott doch sein Leben verlängern möchte. Und das wird ihm dann auch aber vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte nicht darum gebetet. Später bekommt er Besuch aus Babylon. Wow, von der bald aufsteigenden neuen Weltmacht. Und dann zeigt er ihnen alle seine Schätze. Zeigt er ihnen, wie toll er ist. Und dann kommt der Prophet Jesaja und er sagt, was machst du da? All diese Schätze werden weggeführt werden nach Babylonien. Und die babylonische Gefangenschaft wird damit vorausgesagt. 20 Vers 17, höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen und sie werden den Kämmerer, sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Also Gott bringt das Gericht über Hiskia wegen seinem Stolz. Also weil er seine Größe zeigen wollte. Tragisch, er war ein demütiger Mann, aber das ist keine Garantie, dass man nicht stolz werden kann. Aber ist das nicht interessant? So konkret, die Wegführung nach Babylon, und dann wird gesagt, von deinen Söhnen wird man nehmen, und die werden dann Beamte werden in Babylon. Und jetzt haben wir die Brücke zum Buch Daniel. Da werden doch junge Leute aus dem königlichen Geschlecht weggeführt nach Babylon, und die müssen dann die Uni gehen, 6 Semester studieren, 3 Jahre steht, und einer davon ist Daniel. Und Gott kann ihn dann dort zum Segen werden lassen. Also wie Gott auch diesen Fluch, dieses Gericht, aber auch benutzen kann, um wieder daraus Segen für sein Volk zu wirken. Das ist sehr schön. Also das ist ein direkter Bezug zum Buch Daniel. Es ist so wichtig, eben zu sehen, wie die Heilsgeschichte so verknüpft ist. Und Gott handelt in Gericht und Gnade. Weiter, Kapitel 21, Manasse wird nach Hiskia König. Und er ist einer der scheußlichsten Könige in Judäa überhaupt. Ein furchtbarer Götzendiener. Und das ist schon eine sehr ernste Sache, denn auch seine nächste Generation, Ammon, im gleichen Kapitel, furchtbar. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und hier sehen wir, der Vater kann dem Herrn nachfolgen. Es ist keine Garantie, dass die Kinder auch den Weg wählen. Aber umgekehrt finden wir auch, und das führt uns zu Kapitel 22, nach Ammon kommt Josia auf den Thron, und von ihm heißt es in Vers 2, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Der auf allen Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Plötzlich nochmals ein letztes großes Licht vor dem Untergang. Ja, Manasse hatte die besten Voraussetzungen mit Papa Hiskia. Aber er hat den Weg der Sünde gewählt. Und Josia hatte schlechte Voraussetzungen mit Großvater Manasse und Papa Ammon. Aber er wählte, ich will dem Herrn folgen. Und so ist es doch schon eindrücklich, wie man das auch über Generationen in christlichen Familien sehen kann, wie ein Vorfahr ist gläubig und dann die nächste Generation wendet sich ab. Vielleicht die übernächste auch und plötzlich wieder eine Generation und die bekehren sich. Das ist schon eindrücklich, aber das zeigt uns auch etwas Wichtiges. Wir dürfen nicht meinen, ja, weil mein Vater in der Sünde gelebt hat, habe ich keine guten Voraussetzungen für die Nachfolge. Ja, das sagen nicht viele ganz offen, aber im Geheimen denkt man das manchmal. Ich bin irgendwie programmiert oder ich bin schubladisiert durch meine Vorfahren. Überhaupt nicht. Das zeigt, wie jede Generation wieder ganz neu vor Gott verantwortlich ist. Jede Generation muss sich bewusst selber bekehren. Und so hat das Spurgeon sehr schön gesagt, er hat gesagt, die Gnade fließt nicht im Blut. Gut, vielleicht würde man heute besser sagen, die Gnade ist nicht im Erbgut auf der DNS aufgeführt, ja? Wir können sie nicht biologisch weitergeben, die Gnade. Wir können sie mündlich weitergeben und vorleben, aber jede Generation muss sich selber bekehren. Das wird uns hier so eindrücklich, anschaulich vorgetragen. Und dann eben Josia. Unter ihm gibt es neu eine Erweckung. Und zwar, was sind die Prinzipien? Er entdeckt wieder den Tempel Gottes, das Haus Gottes. Bessert es wieder her, schafft den Götzendienst aus dem Land und beim Ausbessern des Tempels finden sie die Bibel. Sie finden das 5. Buch Mose im Tempel. Das wird vorgelesen. Josia ist entsetzt. Die haben überhaupt nicht nach dem gelebt. Im 5. Mose steht doch, wenn ihr abfällt und nicht hört auf mein Wort, werdet ihr in ein anderes Land deportiert werden. Er demütigt sich und sein Anliegen Kapitel 23, das muss das ganze Volk wissen. Und da werden Leviten ausgesendet und die müssen die Bibel vorlesen im ganzen Reich. Also Bibelunterricht. Wir sehen immer wieder das gleiche Prinzip. Erweckung heißt Rückkehr zum Wort Gottes. Es ist nicht eine Methode, es ist nicht irgendetwas, einfach Rückkehr zur Bibel. Zurück zur Schrift. Und die Passafeier wird neu entdeckt, aber seine Nachkommen fallen ab. Es war das letzte Licht in Juda. Und das führt uns schließlich zu Kapitel 24. Da wird die erste Wegführung nach Babylon beschrieben, Vers 24, unter Joachim. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf und Joachim wurde sein Knecht 3 Jahre. Das ist nun die Wegführung um 605 vor Christus, wo so von der Elite wurden Leute deportiert. Daniel 1,1, Daniel und seine 3 Freunde, die kamen damals weg. Und dann wird die zweite Wegführung einige Jahre später beschrieben, in Vers 14. Und er führte ganz Jerusalem hinweg. Und alle Obersten und alle streitbaren Männer, 10.000 Gefangene und alle Schmiede und Schlosser. Nichts blieb übrig als nur das geringe Volk des Landes. Warum hat er die Schlosser und die Schmiede weggeführt? Ja, die Technologen. Das waren die Intellektuellen. Die wussten, wie man Waffen macht und so weiter. Die hat er weggenommen und dann sind die anderen nicht mehr so gefährlich. Aber in dieser Zeit wirkte ja Jeremia und er hat immer wieder das Volk aufgerufen, ihr müsst euch den Babylonen ergeben, ihr dürft nicht rebellieren. Aber es gab viele Propheten, die sagten, das stimmt überhaupt nicht. Das ist nur jetzt so ein bisschen schwierig, aber die große Befreiung kommt. Friede, Friede, die Babylonier werden schließlich abziehen. Es kommt alles gut. Und Jeremia war immer der Spielverderber, sagte, es kommt überhaupt nicht gut. Und wir kennen das Problem, ja? Auch in der Endzeit sagt die Bibel nicht, es kommt alles gut. Aber es gibt tatsächlich Massen, die sagen, wir sind Propheten und wir wissen, es kommt alles sehr, sehr gut. Die größte Erweckung kommt erst jetzt. Das ist genau das Gleiche wie da. Es war für Juda Endzeit. Und wir leben auch in der Endzeit. Die Endzeit ist nicht die Zeit der Erweckung für die Völker, die schon längst die Bibel hatten. Ich spreche nicht von der dritten Welt. Und dieser Konflikt wurde dort richtig erlebt. Das Spannungsfeld, der eine sagt, es kommt schlecht, und die anderen sagen, es kommt ganz, ganz gut. Und Kapitel 25 beschreibt dann die dritte Wegführung, die letzte entscheidende Wegführung, 25,8. Und im 5. Monat, am 7. des Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Trabanten, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser Jerusalems. Und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Und so weiter und so fort. Und das jüdische Volk wird deportiert an die Flüsse Babels. So endet das Königsbuch und zeigt den totalen Untergang der Davids-Dynastie. Um eben zu illustrieren, Gott hat David verheißen, wenn deine Söhne abweichen, werde ich sie mit Menschenrute züchtigen. Aber er hat nicht gesagt, ich werde sie ausrotten. Und darum sehen wir dann zeitlich auf Könige folgend in Esra und Nehemia, wie nach den Jahren der Gefangenschaft in Babylon Gott das Volk wieder neu zurückkehren lässt, um dem Messias im Land zu begegnen. Und Zweite Könige endet aber nicht damit, dass einfach alles vorbei ist, sondern es endet noch mit Jojakin. Seine letzte Gnade wird hier erwähnt. Ich lese Vers 27. Wir sind im Jahr 561 vor Christus. Und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Jojakins, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 27. des Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, Nebuchadnezzar war schon gestorben, im Jahr, da er König wurde, das Haupt Jojakins, des Königs von Juda, aus dem Gefängnis. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Stuhl über den Stuhl der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses, und er aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm, so viel er täglich bedurfte, von dem König gegeben, alle Tage seines Lebens. Nochmal eine ganz unverdiente Gnade leuchtet auf in der Gefangenschaft. Er hat das nicht verdient, dieser Jojakin oder Jekonia. Das ist nämlich dieser letzte König aus der direkten Linie seit David und Salomo. Seine Linie wurde verflucht. Keiner von deinem Samen wird auf den Thron sitzen. Und diese Linie ging dann weiter auf Josef. Aber Josef wurde der Mann der Maria, und ich habe das schon erklärt, wie das von großer Bedeutung war. Und hier nochmal sein Aufleuchten, dieser Jekonia bekommt eine Veränderung in der Gefangenschaft und bekommt da Kost und Logis auf Lebenszeit. Und nun ist doch eindrücklich, man gräbt und findet eine Tafel, eine Keilschrifttafel, wo genau die Essensration von Jojakin in Babylon aufgelistet ist. Die hat man original gefunden. Schon eindrücklich. Es ist ja so, dass das meiste von früher geht ja kaputt und man findet es nie mehr. Das allermeiste. Zum Beispiel wurden ja aber Hunderttausende von Zettel ausgestellt für die römischen Soldaten für ihren Sold. Man hat nur ganz, ganz wenige noch finden können. Und das meiste geht unwiderruflich verloren. Aber von dem, was noch überhaupt vorhanden wäre, findet man nur einen ganz kleinen Teil. Oder? Sonst müsste man die ganze Erde mal durchwühlen. Man findet also von dem, was es noch gibt, einen ganz kleinen Teil. Und nebenbei gesagt, von dem, was man gefunden hat, ist nur ein kleiner Teil ausgewertet. Oder nur ein Teil ausgewertet. Es gibt noch so viele Keilschrifttafeln, die hat man, und niemand hat sie bearbeitet. Es gibt zu wenig Orientalisten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt Orientalist werden soll wegen dem, aber nur um zu sagen, es gäbe noch so viel. Und dann geschieht das eben, plötzlich entdeckt man etwas Besonderes, das hat man schon längst gehabt. Aber man war sich dessen nicht bewusst. Wie zum Beispiel da dieses Ossuarium vor kurzem von Jakobus, dem Bruder des Herrn. Der Bruder Jesu steht darauf, hat man schon längst gehabt, aber es war einfach nicht bekannt, nicht ausgewertet. Und jetzt vor kurzem hat es ja in den Medien große Schlagzeilen gemacht. Und das ist auch so ein Beispiel. Also wir können mit der Archäologie einfach so Stichprobenkontrollen machen wie ein Heuschopf, und dann greifen wir rein und holen eine Nadel raus, ja? Etwa so. Aber wenn dann diese Nadeln aus dem Heuschopf jedes Mal Volltreffer sind, die eben nicht zeigen, die Bibel ist falsch, sondern die Bibel ist richtig, ja, also dann allein schon aus menschlichen Gründen weckt doch das Vertrauen zu dem, was in diesem Buch steht. Und wenn wir dann auch sehen, eben wie die Bibel als prophetisches Wort Gottes sich dauernd erfüllt hat, dann erkennen wir, es ist Gottes Wort. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dich preisen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass es so wunderbar, wie es in unserer Zeit überliefert worden ist. Wir lernen daraus, wer du bist. Wir lernen daraus, wie du mit den Menschen handelst. Wir lernen daraus auch, wie du in unserem Leben handelst. Und du bist mit jedem von uns ganz individuelle Wege gegangen. Aber wir dürfen, wenn wir zurückblicken, immer wieder deine große Weisheit erkennen. Auch in Leid und in Freude. Wir sind so froh zu wissen, dass wir nicht dem Zufall ausgeliefert sind, sondern dass wir in deiner Hand, in der Hand des Ewigen sind. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der alles in der Hand hält, auch die Atome. Und das gibt uns Vertrauen, um in Gemeinschaft mit dir voranzugehen und für diesen ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben hinzustehen und zu kämpfen. Hilf uns, wir brauchen deine Gnade. Wir danken dir für dieses Zusammensein. Wir danken dir für diese Gemeinschaft, die wir haben durften. Es ist ein Geschenk von dir. Amen.